Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon Sabine Schmidt. Guten Tag. Zuerst die Themenübersicht. Die Fleischbranche stand heute Morgen früh im Visier. In 5 Bundesländern durchsuchten 800 Beamte verschiedene Gebäude. Sie waren auf der Suche nach Hinweisen zu illegalen Leiharbeitern. Unser erstes Thema dieser Sendung. Mit Schniefnase nach Hause geschickt, so geht es derzeit vielen Kindern in Deutschland. Was oft bleibt, sind überforderte Eltern, die nicht wissen, wie sie einerseits ihre Kinder unterbringen und andererseits ihrem Job nachgehen sollen. Auch das werden wir thematisieren. Und in Ulm gibt es eine neue Beratungsstelle für Sinti und Roma, die immer mehr Alltagsdiskriminierung und Gewalt ausgesetzt sind. Diese Themen bis 2:30, jetzt bei Deutschland heute. Deutschland ist der drittgrößte Fleischexporteur weltweit. Für diesen Industriezweig arbeiten 100.000 Menschen, davon 2/3 unter schwierigen Bedingungen, meist für Subunternehmen. Prekär untergebrachte Leiharbeiter. Schlachthöfe als Corona-Hotspots. Das waren nur 2 der Schlagzeilen in Zeiten von Corona. Die Bundesregierung wollte nicht länger zusehen und hat der Fleischbranche Druck gemacht. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte Konsequenzen angedroht. Seit den frühen Morgenstunden ist die Fleischbranche wieder mal ins Visier geraten, dieses Mal von rund 800 Bundespolizisten, eine bundesweite Razzia. Durchsuchungen in 5 Bundesländern, darunter auch in Sachsen-Anhalt. Und darüber möchte ich jetzt mit unserem dortigen Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach sprechen. Herr Ottersbach, in Weißenfels lag ein Durchsuchungsschwerpunkt. Was hat man dort konkret gesucht?
Die Polizei hat Menschen gesucht, die illegal nach Deutschland gebracht wurden oder besser gesagt geschleust wurden. Also in ganz Deutschland wurden 43 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, 29 davon in Weißenfels. Daran kann man schon mal erkennen, wie groß das Problem da vor Ort ist. Und was die Polizei da macht, die kontrollieren die Personalien, die Unterlagen, die checken dann, was steht auf den Papieren und wer steht da wirklich vor mir. Also Aufenthaltserlaubnis, Arbeitsverträge etc. Außerdem im Visier 2 Firmensitze. Das sind Vermittlungsunternehmen, die daran Geld verdienen, dass sie Osteuropäer nach Deutschland holen und hier als billige Arbeitskräfte eingesetzt werden.
Warum ist gerade Weißenfels das Zentrum einer Razzia geworden?
Na, in Weißenfels ist der zweitgrößte Tönnies-Sitz in Deutschland nach Nordrhein-Westfalen. Rund 2000 Menschen arbeiten in der Fleischverarbeitung in Weißenfels. Tönnies ist der größte Arbeitgeber da vor Ort. Aber es gibt da auch noch ein Logistikzentrum da in der Nähe. Also es gibt viele Arbeitsplätze im Mindestlohnbereich und da werden viele, vor allem billige Arbeitskräfte gesucht. Und in Weißenfels kommt hinzu, das ist eine strukturschwache Gegend, es gibt viel Leerstand und deshalb ist es für, organisierte Schleuser einfach, die Leute in leerstehenden Wohnungen unterzubringen. Ich habe vorhin mit dem Oberbürgermeister von Weißenfels gesprochen, Robby Risch, der hat mir gesagt, er ist heilfroh, dass diese Razzia da jetzt stattfand, weil sich das über Monate aufgestaut hatte. Also auf einmal leben da Menschen in abbruchreifen Häusern, es gibt mehr Müll, es ist laut nachts und es werden einfach viel zu viele Menschen auf zu wenig Quadratmetern Wohnfläche untergebracht.
Wie ist die Bundespolizei denn auf diese konkreten Standorte gekommen?
Na, nicht in Weißenfels direkt, sondern an der Grenze, also an der deutschen Grenze. Denn meistens sind das Ukrainer, die mit gefälschten EU-Papieren nach Deutschland gebracht werden. Eine andere Masche ist zum Beispiel, dass die Arbeiter als ukrainische Austauschstudenten deklariert werden, die hier dann ein Praktikum machen und dabei Fleisch zerlegen. Und diese Vermittlungsfirmen organisieren den Transport, bringen die Arbeiter zur Meldebehörde, zum Gesundheitsamt, organisieren Wohnungen und so weiter. Das alles zahlt dann der osteuropäische Arbeiter selber und arbeitet dann mehrere Monate in einem zum Beispiel Subunternehmen, verdient minus der Vermittlungsgelder vielleicht 700 Euro netto im Monat und das ist dann immer noch doppelt so viel wie in der Ukraine, Belarus oder im Kosovo. Und diese gefälschten Papiere, die haben, die sind anscheinend so gut, dass sie vor Ort, also sprich in Weißenfels, den Behörden gar nicht auffallen, wohl aber der Bundespolizei, wenn die wieder ausreisen. Und die hat jetzt über ein halbes Jahr die Fäden zurückverfolgt und hat dann heute zugeschlagen.
Das, was Sie beschreiben, klingt ein bisschen nach modernem Menschenhandel. Was passiert jetzt konkret mit den Leiharbeitern, die heute aufgefallen sind?
Ja, so hart das klingt, aber die Ausgebeuteten werden rechtlich gesehen auch als Täter behandelt, weil sie illegal nach Deutschland gereist sind. Die müssen jetzt alle wieder ausreisen, möglicherweise sogar noch eine Geldstrafe zahlen. Ich habe mit einem der ermittelnden Staatsanwälte in Naumburg gesprochen. Der hat mir gesagt, das eigentliche Ziel dieser Razzia sind ja nicht die prekär beschäftigten Osteuropäer, sondern die Hintermänner, die Schleuser. Also die wollen die Wege nach Deutschland nachvollziehen. So Fragen wie, wer hat die Leute in der Ukraine angesprochen? Wo fand das statt? Wer hat sie zu den Behörden gebracht? Wer hat da was zu sagen? Und wer wurde zum Beispiel nur als Fahrer eingesetzt? Das alles ist wichtig für ein mögliches Gerichtsverfahren, denn auf gewerbsmäßige Einschleusung von Ausländern sieht das Gesetz bis zu 10 Jahre Haft vor.
Wohn- und Geschäftsräume in 5 Bundesländern wurden sich heute Morgen vorgeknöpft. Sie haben uns gerade erzählt, wie es in Sachsen-Anhalt aussah. Was können Sie zu den Razzien in den anderen Bundesländern sagen?
Da wurden vor allem einzelne Wohnungen durchsucht und nicht gleich ganze Gebäudekomplexe wie in Sachsen-Anhalt. In Nordrhein-Westfalen, in Sachsen und in Berlin wurden Wohnungen durchsucht. In Niedersachsen ein Firmensitz in Garbsen, also direkt an der A2. Da sind die Ermittler wohl schon fertig. Die müssen jetzt erstmal die Dokumente sicherstellen und auswerten. In Weißenfels, na, da kann das noch eine Weile dauern. Wahrscheinlich erst morgen früh können die Ermittler wirklich sagen, was bei der Razzia tatsächlich rumgekommen ist.
Wegen illegaler Leiharbeit stand heute Morgen die Fleischbranche im Visier der Bundespolizei. Aus Sachsen-Anhalt berichtete unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach. Die Infektionszahlen steigen täglich. Die Bundesregierung hat zu höchster Achtsamkeit aufgerufen. Weitere Regelungen sind geplant. Es soll auch noch mehr getestet werden. Seit den Sommerferien können sich Beschäftigte in Schulen und Kindertageseinrichtungen alle 14 Tage testen lassen. Das hatte in der Vergangenheit schon häufiger dazu geführt, dass Erzieher positiv getestet wurden und das, obwohl sie keinerlei Symptome zeigten. Solche Vorsichtsmaßnahmen sind für Eltern zum einen beruhigend, doch es bedeutet auch, sie müssen jeden Tag damit rechnen, dass ihr Kind vielleicht zu Hause bleiben muss, weil die Kita oder die Schule eben wegen eines positiven Corona-Falls geschlossen wird. Kinder werden derzeit aber auch immer häufiger nach Hause geschickt, weil sie einfach mal genießt haben. Doch wer soll das Kind jetzt betreuen, wenn die Eltern arbeiten müssen? Immer mehr Kinderärzte berichten, dass sie weinende Eltern vor sich stehen hätten. Viele Schulen oder Kitas fordern, dass die Eltern die Kinder erst dann wiederbringen dürfen, wenn die Symptome wie Husten zum Beispiel vorbei sind oder aber ein negativer Corona-Test vorliegt. Darüber möchte ich jetzt mit Dr. Thomas Fischbach sprechen. Er ist Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Herr Fischbach, eigentlich sollte man ja den Besuch des Kinderarztes meiden, wenn er nicht notwendig ist. Doch wenn man jetzt als Eltern wegen jeder kleinen Schniefnase da antanzen muss, was sagen die vielen Kinderärzte denn ja mit ihren überfüllten Praxen dazu?
Das ist in der Tat ein Problem. Wir haben bislang den Eltern ja immer geraten, bei leichten Infektionen zu Hause zu bleiben. Natürlich auch das Kind aus der Betreuung zu nehmen. Denn es würde ja auch mit anderen Viren belastet Kinder anstecken. Und jetzt im Moment ist eben genau die Problematik, dass jetzt jedes Kind, was einmal kurz gehustet hat oder eine Schniefnase hat, zu uns geschickt wird, eben damit ein negativer Corona-Abstrich vorgelegt werden kann. Die Eltern sollen und müssen dann so lange zu Hause bleiben, bis das Testergebnis vorliegt. Das belastet die Familien ganz gewaltig und bringt sie auch an den Rand ihrer Möglichkeiten, wenn oder darüber hinaus, wenn sie berufstätig sind.
Es entsteht der Eindruck, jede Kita oder Schule handhabt den Umgang derzeit anders. Die einen müssen ihr Kind 24 Stunden beobachten, sollten keine weiteren Symptome wie Fieber oder Husten dazukommen, dürfen sie wieder zurück in Kita und Schule. Andere Einrichtungen möchten einen Attest vom Arzt und andere wiederum fordern den Bescheid eines negativen Corona-Tests. Warum gibt es bis jetzt eigentlich keine einheitlichen Regelungen dazu in Deutschland?
Da fragen Sie mit mir natürlich genau den Richtigen. Fragen Sie doch mal die Ministerpräsidenten der Länder und fragen Sie mal die Bürgermeister und Landräte vor Ort, die alle die Bestimmungen so nach eigenem Geschmack auslegen. Das tun natürlich dann die Einrichtungen auch. Ja, Sie haben recht, wir bräuchten einheitliche Regelungen. Die werden ja auch angefordert von vielen, bislang allerdings nicht vorliegend.
Haben Sie denn da einen guten Vorschlag, wie der aussehen könnte?
Also richtig kranke Kinder mit Fieber und starkem Husten hören nicht in die Kita. Das ist allerdings nicht erst seit Corona so. Kinder, die eine Schniefnase haben, können aus unserer Sicht durchaus auch in die Einrichtung gehen. Das haben sie in all den Jahren vorher auch gemacht. Und wir müssen uns freimachen von dem Gedanken, dass wir jedwede Corona-Infektion auch bei Kindern erkennen können, egal wie viele Abstriche wir machen. Das ist nicht realistisch und es ist ja schon öfters gefordert worden, dass wir mit der Pandemie leben müssen. Da muss man halt eben versuchen, die Hygienemaßnahmen so gut es geht umzusetzen. Die Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sollten sich schützen, insbesondere wenn sie zur Risikogruppe zählen. Aber ein Attest eines Arztes, dass das Kind kerngesund ist und auch nie Coronaviren in sich trägt, das können wir nicht leisten, weil die Glaskugel haben wir auch nicht.
Ist das Kind krank, dürfen Eltern zu Hause bleiben und es pflegen? Bis jetzt galt, Elternpaare bekommen zusammen 20 bezahlte Krankentage, also jeder Elternteil 10 und Alleinerziehende 20. Das gilt für alle Kinder unter 12 Jahren. Wegen der Corona-Krise in diesem Jahr wurde die Anzahl der Kinderkrankentage aufgestockt, doch bei ganz vielen sind diese Tage tatsächlich jetzt schon verbraucht. Was raten Sie denn jetzt einer Mutter, einem Vater, bei dem das Kind nach Hause geschickt wurde und deren Tage schon aufgebraucht sind?
Also wir haben ja als Verband eine höhere Zahl von Karenztagen gefordert, nämlich genau das Doppelte von dem, was jetzt zugebilligt worden ist. Was soll ich den Eltern raten? Ich kann deren Problem nicht lösen, das kann nur die Politik tun durch geeignete Maßnahmen. Und die stehen halt im Moment noch aus.
Gibt es ein Thema, was Ihnen auf der Seele brennt?
Ja, es gibt ein Thema, was mir auf der Seele brennt, und zwar wir brauchen taugliche Abstrichempfehlungen für Kinder. Die Empfehlungen, die das Robert-Koch-Institut zurzeit allgemeingültig ausgegeben hat, nehmen die pädiatrischen infektiologischen Wege überhaupt nicht in den Blick. Und zum Zweiten sind sie nicht risikoadjustiert. Also ich will sagen, es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt beispielsweise in einer Stadt lebe, in der es nur ganz wenige Corona-Fälle gibt, oder ich lebe beispielsweise in Hamm, wo jetzt gerade ein Hotspot entstanden ist. Da müssen die Maßnahmen angepasst werden und nicht allgemein eine Empfehlung gegeben werden, dass bei jedwedem Zeichen eines Luftwegsinfektes ein Abstrich entnommen werden muss. Dann müssen wir im Winterhalbjahr alle Kinder abstreichen.
Dr. Thomas Fischbach war das vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Vier von fünf Angeklagten sind heute im sogenannten Fackelwurfprozess vor dem Landgericht Ulm zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Was war geschehen? Die Verurteilten hatten im Mai 2019 im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis eine Fackel geworfen in Richtung eines Wohnwagens einer Roma-Familie. Dort schliefen eine Mutter und ihr Kind. Verletzt wurde seinerzeit zwar niemand, dennoch mussten sich die Jugendlichen wegen versuchten Mordes und Brandstiftung verurteilen. Davon rückte das Gericht heute zwar ab, die Verurteilung erfolgte wegen Nötigung. Dennoch unterstellte das Gericht den Verurteilten rassistische Motive. Und Rassismus gegen Sinti und Roma gehört leider zum Alltag. Aus diesem Grund wurde gestern, ganz bewusst einen Tag vor der Urteilsverkündung in Ulm, eine Beratungsstelle für Sinti und Roma eröffnet. Thomas Wagner war dabei.
Beispiel Violetta, ein 14-jähriges Mädchen aus Albanien, ohne Eltern, ohne gesichertes Umfeld.
Dann habe ich das Mädchen kennengelernt und sie hat mir leid getan, weil sie noch sehr jung ist und ich dachte, ich muss ihr helfen. Sie hatte Probleme mit Freunden und Familie, ging in keine Schule und ja, hatte Probleme bis zum geht nicht mehr.
Deshalb hat Valentina Winter aus Ulm, die zur ethnischen Gruppe der Sinti gehört, das albanische Mädchen bei sich aufgenommen im Rahmen einer Kurzzeitpflege. Leicht war das nicht. Allerlei Formulare hier, Behördenrennerei dort.
Ich bin total unerfahren in diesem Gebiet und brauche dann immer jemanden, zu dem ich hingehen kann und Fragen stellen, wenn ich nicht weiter weiß. Es war jetzt für mich zum Beispiel auch schwierig, die Violetta generell in eine Schule unterzubringen.
Ich melde mich nochmal weg in den Schulen.
Okay.
Andreas Hoffmann-Richter hat genau zugehört. Er ist als Pfarrer bei der Evangelischen Landeskirche in Württemberg Beauftragter für die Zusammenarbeit mit Sinti und Roma und nun auch ehrenamtlicher Betreuer der neuen Beratungsstelle für Sinti und Roma in Ulm. Klar, bei der Integration des albanischen Mädchens will er mithelfen.
Das ist ein gutes Beispiel. Allerdings sind die Fragen und Beratungsthemen ganz breit. Also es betrifft Wohnen, betrifft Bildung, betrifft Arbeit, betrifft Gesundheit und betrifft Diskriminierungserlebnisse. Das ist ein breites Spektrum. Und von der anderen Seite, die Ämter bitten um Beratung.
Von Seiten der neuen Ulmer Beratungsstelle. Die wiederum ist der Beratungsstelle für gleichberechtigte Teilhabe des Verbandes Deutscher Sinti und Roma in Mannheim angegliedert. Dort setzen sich die Fachleute bereits seit längerem mit den Sorgen und Nöten auseinander, die die Angehörigen ihrer Ethnie vorbringen.
Also oft Bildungsfragen oder Bereich im Wohnen, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt kommt öfter vor, Arbeitsmarkt auch, das sind so die Bereiche, wo ich sagen würde, es kommt am häufigsten Bildung und Wohnen.
Christine Bass arbeitet bisher bereits in der Mannheimer Beratungsstelle und steht nun auch dem Team in der Ulmer Einrichtung zur Seite. Alltagsdiskriminierung. Mit diesem Problem werde man häufig konfrontiert, so Jovica Aronitelli, ebenfalls einer der Berater.
Da haben wir jetzt im jüngsten Beispiel in Ludwigsburg zum Beispiel ein Thema, wo die Familie schon seit Jahren lang schon dort wohnt oder lebt. Ja? Und aufgrund dessen kriegt der Vermieter das mit, dass plötzlich immer ein Sinti das Thema ist und möchte der Vermieter, dass sie sie gerne aus den Wohnungen raus haben wollen. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel.
Derlei Alltagsdiskriminierung ist das eine, aber es gehe auch noch schlimmer, so Daniel Strauß, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg.
Am rechten Lager, da ist die Gewalt besonders stark. Also von Brandanschlägen über Morddrohungen, über Beleidigungen geht es hin zu aggressiveren Verhalten des Antiziganismus gegenüber die Minderheit.
Sinti und Roma, die zur Zielscheibe solcher Gewalthandlungen werden, können in der neuen Beratungsstelle ebenfalls um Hilfe nachfragen. Gerade in Baden-Württemberg stoße man mit dem Anliegen dieser Minderheit aber auf offene Ohren, denn im Jahr 2013 wurde ein Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Verband der Sinti und Roma geschlossen. Seinerzeit die erste Vereinbarung dieser Art bundesweit. Andere Bundesländer sind inzwischen diesem Modell gefolgt.
Es werden gemeinsame Ziele formuliert, die verpflichtend umgesetzt werden sollen. Und das heißt, tatsächliche gleichberechtigte Teilhabe in den Bereichen Wohnen, Gesundheit, Soziales, Bildung.
Klingt nach Allgemeinplätzen. Allerdings kann Daniel Strauß konkrete Beispiele dafür nennen, wie die im Staatsvertrag vereinbarten Ziele konkret umgesetzt werden.
Am Beispiel Wohnen kann man deutlich machen, etwa 10% der Sinti in Baden-Württemberg leben in Eigentum, während es über 50% in der Mehrheitsgesellschaft sind in Baden-Württemberg. Da gibt es noch viel zu tun mit entsprechenden Baudarlehen, mit entsprechenden Grundstücken zur Verfügung gestellt, mit Aufhebung von sozialen Brennpunkten hinein in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Das sind wichtige Aspekte.
Die aber zu zusätzlichem Beratungsbedarf und damit für zusätzliche Aufgaben in den Beratungsstellen sorgen. Auch Bildungsangebote für Schulen, die das gegenseitige Verständnis fördern sollen, wollen die Fachleute dort erarbeiten.
In Ulm gibt es eine neue Beratungsstelle für Sinti und Roma. Thomas Wagner berichtete. An dieser Stelle endet die Sendung Deutschland heute. Hier folgt jetzt Campus und Karriere, heute mit meiner Kollegin Thekla Jahn. Dann erfahren Sie, an wen der Deutsche Schulpreis gegangen ist. Ich bin Sabine Schmidt, darf mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.